Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist zugleich auch mein neuer Kollege hier am Standort Frankfurt für Finanzszene. Es ist Bernd Neubacher, langjähriger Ressortleiter der Börsenzeitung, ist zu uns gestoßen zu Anfang Oktober und ich dachte, nehme doch einfach mal gleich zusammen einen Podcast auf, vor allem um sich nicht im Klein-Klein von Kartenstrategien oder sonstigen PSD2-Themen zu verlieren oder BNPL-Themen, sondern einfach mal zur großen Gesamtlage, was da draußen gerade los ist. Denn wir haben die Zinswende, wir haben eine hohe Inflation, wir haben drohende Kreditausfälle. Das schreit eigentlich nach Einordnung und ich dachte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, diese Fragen an so einen erfahrenen Kollegen zu stellen, der das Ganze seit 20 Jahren aus nächster Nähe beobachtet, dann mache ich das einfach mal und lasse Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dran teilhaben. Ich würde einfach vorschlagen, los geht's. Hallo Bernd, herzlich willkommen bei uns im Finanzszene-Podcast.
Hallo Christian.
Nicht nur herzlich willkommen im Finanzszene-Podcast, auch herzlich willkommen zur Finanzszene.
Vielen Dank.
Erster Tag hier bei uns in Frankfurt und wir legen gleich mit einem Podcast los. Wir dachten uns einfach, wir zapfen mal deinen Eindruck von der Lage an im Moment. Du warst jetzt 2 Monate draußen, hast dich hoffentlich gut erholt.
Absolut.
Urlaub gemacht hoffentlich auch, ja.
Das auch.
Und wo hast du Urlaub gemacht?
USA.
Oh, ist aber ein mieses Reiseziel, was den Wechselkurs angeht, oder?
Absolut, aber sehr schön. Also es ist ein Feel-Everything-Urlaub. Also man hat positive und negative Seiten und der Wechselkurs gehört eher zu den unangenehmeren.
Ja, dann lass uns mal drüber reden, was gerade draußen in der großen, weiten Welt der Banken und Fintechs los ist und welchen Eindruck du davon gewonnen hast. Es zerren ja im Moment 2 Effekte. Insbesondere an den Banken. Positiv ist die Zinswende, dass da plötzlich wieder richtig Musik im Zinsgeschäft reinkommt und negativ die Effekte von Ukraine-Krieg, Energiekrise und Rezession auf die Risikovorsorge. Was glaubst denn du, was überwiegt da eher so auf Sicht der kommenden Monate? Die Aktienkurse wissen es ja auch nicht so genau, wie sie das interpretieren sollen.
Ja, also ich glaube, die Effekte der Zinswende, die werden ja erstmal mit Verzögerungen zu Buche schlagen und deswegen ist im Moment die Themen Inflation und Ukraine-Krieg absolut vorherrschend. Allerdings ist es da auch ja ein bisschen wie eine dichte Nebelwand, weil man eben nicht weiß, wie die Effekte des Krieges sich auswirken werden. Die direkten Exposure sind ja mehr oder weniger zu vernachlässigen mittlerweile. Es geht ja eigentlich nur darum, wie die mittelbaren Effekte zu Buche schlagen werden. Und da ist eben die große Unbekannte, was setzt die öffentliche Hand dagegen, um die Auswirkungen auch abzufedern. Und da ist man halt noch nicht so schlau in einer Zeit, wo eben die Gasumlage jetzt plötzlich zur Gasbremse wird und die Europäische Union Eingriff in den Strommarkt plant, aber Details letztlich noch nicht klar sind. Und zugleich muss man natürlich auch beachten, dass die Banken eigentlich mit einer recht guten Basis, Ertragsbasis in die Situation hineinkommen. Vor ein paar Tagen ist ja gerade erst der Bericht der Bundesbank zur Ertragslage der deutschen Banken rausgekommen. Da hat man doch erstaunt lesen können, dass die Banken im letzten Jahr ihren Jahresüberschuss vor Steuern fast verdoppelt haben, von 3,14 auf 27 Milliarden Euro. Das langfristige Mittel ist eher so 18 Milliarden Euro. Man hat natürlich den Banken haben natürlich die Folgen der Nullzinspolitik stark zugesetzt, aber gleichzeitig sind ja auch die Refinanzierungskosten gesunken. Man hat von die EZB hat auch ihr Bestes getan, durch die TLTRO-Geschäfte die Banken zu pampern. Das wird ja auch noch bis Ende nächsten Jahres einen 2-stelligen Milliardenbetrag bescheren. Ja, und so muss man jetzt mal gucken. Also besser wird's wahrscheinlich nicht, aber wie schlimm es wird, steht natürlich in den Sternen der Zeit.
Ja, ich war selbst auch erstaunt bei der Präsentation der Stresstestergebnisse. Machten eigentlich BaFin und Bundesbank, waren ja Vertreter von beiden da bei der Präsentation, sehr gelassenen Eindruck eigentlich. Hausaufgaben gemacht, Kapitalquoten sind gut. Da habe ich mich gefragt, liegt es daran, dass die Zahlen wirklich so gut sind und die Stresstestergebnisse auch so vielversprechend und beruhigend sind? Oder liegt es daran, dass man sich denkt, in dieser aufgeheizten allgemeinen Makrostimmung mit allem, was da so droht, dann hilft es, glaube ich, jetzt wenig noch öffentlich mit dem Zeigefinger auf Banken zu zeigen, Kosten müssen noch weiter darunter und ihr müsst mal mehr für euer Geschäft tun.
Ja, mich erinnert das immer, wie wenn man als Lokalredakteur einen Einzelhändler nach dem Ergebnis des Sommerschlussverkaufes befragt. Da wird keiner sagen, es ist total mies gelaufen, und auch keiner wird sagen, wir verdienen uns hier die Taschen voll. Und die Aufsicht hat natürlich immer die Tendenz zu sagen, dass die Banken widerstandsfähig sind. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun. Der Nachsatz darf ja auch nie fehlen, weil Aufseher darf sich natürlich auch nie zufrieden geben. Und hinzu kommt, dass ja auch diese Szenarien sind da letztlich auch, ich will nicht sagen beliebig, aber es sind Szenarien, auf die man sich mal hat einigen müssen. Was sie dann mit der Realität zu tun haben, mit der Zukunft, weiß man nicht. Die werden regelmäßig als die härtesten, die es jemals gab, angepriesen, aber wer weiß, wie sich nächsten Monate entwickeln werden, auch mit dem Hinblick auf den Krieg, auf die Inflation, dann ist das vielleicht noch eher ein sanftes Szenario gewesen, was wir da gesehen haben. Also die Ungewissheit ist fast komplett, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass das Thema der Zinswende ist, wie du sagst, es dauert ein wenig, bis es sich richtig bemerkbar macht in den Ergebnissen. Und man muss vielleicht auch nochmal durch ein kleines Tal durch erstmal. Also das ist ja dem Bundesbank-Monatsbericht zu entnehmen gewesen, dass es zunächst mal eine ziemliche Last auf den Zinsmargen geben wird. Natürlich auch bei vielen ist beim Bewertungsergebnis reinhagelt, weil es massive Verluste für das, was man so an Aktien und Anleihen hält, irgendwie gibt durch die Zinswende. Und erst dann hinten raus nach 1-2 Jahren dann tatsächlich das bemerkbar macht. Also das deutet ja eher darauf hin, es könnte einiges zusammenkommen. Risikovorsorge, vielleicht mal erstmal die Einbrüche, bevor es dann hinten raus erstmal ordentlich.
Ja, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, kann das laut Bundesbank und BaFin bis zu 3 Jahre dauern, bis sich da die positiven Effekte der Zinswende richtig bemerkbar machen. Und die regionalen Sparkassenverbände haben ja auch schon der Reihe nach gebeichert, dass es im Wertpapier, im Bewertungsergebnis richtig reinregnen wird, wobei natürlich viele dieser Belastungen sich dann auch auswachsen, wenn die Anleihen beispielsweise bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Aber jetzt die Bewertungsergebnisse 22 werden nicht ganz so doll ausfallen, das ist schon mal klar.
Stichwort Immobilienfinanzierung und drohende Risikovorsorge da. Das fand ich auch ein super interessantes Detailergebnis des Stresstests, dass wenn wir selbst den richtigen ökonomischen Schock von steigender Arbeitslosigkeit und starkem Wirtschaftseinbruch um fast 5%, fast schon Lehman-Dimension von 2008 simulieren, dass da gar nicht so viel passiert mit den Wohnimmobilienkrediten. Und da die BaFin und Buba auch einigermaßen entspannt ist, wirkt ja so ein bisschen kontraintuitiv, zumal es ja auch Zeichen dafür gibt, dass das ganze Neugeschäft am Immobilienmarkt doch einen ziemlichen Hit nimmt und ganz allgemein die Heydays vorbei sind. Wie stehst du zu diesem Immobilienfinanzierungsmarkt? Schläfst du auch gut mit dem, was da passiert?
Ich habe keine Immobilienfinanzierung, deswegen schlafe ich auch gut. Aber es natürlich wird natürlich interessant sein zu sehen, wie sich die Marktteilnehmer verhalten. Also wenn die Aufsicht da recht gelassen ist, muss man noch feststellen, dass die Marktteilnehmer selber scheinen mir da ein bisschen im Ungefähren noch zu fischen. Es war letztens, gab es ja auch eine Umfrage von PwC, glaube ich. Da war dann der offizielle Sprech, man werde sich diversifizieren. Das hört sich aber eher so an wie raus aus Europa, rein nach Asien, rein in die USA. Also ich glaube, dass da auch schon große Vorsicht eingekehrt ist. Und es hängt natürlich von den Spielern ab, wie aggressiv die sich finanziert haben. Wenn sie dann einen hohen Schuldenhebel haben und jetzt die Zinsen steigen und vielleicht auch die Finanzierer etwas vorsichtiger werden, weil sie erstmal die Folgen der Rezession abwarten wollen, dann sieht es vielleicht schnell problematisch aus. Und auch wenn der Wohnimmobilienmarkt sich gut hält, ist ja über den Gewerbeimmobilienmarkt noch nichts gesagt. Ne? Wo auch wieder Corona mit reinspielt, was uns in den nächsten Monaten wieder mehr beschäftigen wird.
Würde ich so unterstreichen, auf Basis von dem, was ich gelesen und gehört habe die letzten 1-2 Jahre. Ist eigentlich immer wieder erstaunlich, von wie vielen Seiten, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast in den letzten 1-2 Jahren, man diese Gewerbeimmobilien als total spannende neue Ertragsquelle erzählt bekommen hat. Ja? Also eine Zeit lang war das ja mal Gewerbeimmobilien, so nach der Finanzkrise hatte man sich ein paar Sorgen gemacht und irgendwann hieß es plötzlich von ganz vielen Akteuren, also nee, wir können das richtig gut und das ist richtig lukratives Geschäft. Man hört es aber von ganz vielen Landesbanken, ganz vielen Finanzinvestoren, selbst Versicherungen mischen damit, wo ich mir immer sage, wow, also wie viel gibt's denn da zu verdienen, dass ihr alle glaubt, da euren Schnitt machen zu können, in Anführungszeichen.
Ja, das ist praktisch der Wiedergänger des Firmenkundengeschäfts, des Corporate Bankings, wo ja vor Jahren schon die ehemalige Bundesbank-Vizepräsidentin Lautenschläger sich fast drüber lustig gemacht hat, nach dem Motto, bei der ganzen Anzahl der Leute der Banken, die jetzt ins Corporate Banking gehen, frage ich mich, woher sie ihren Optimismus nehmen, dass sie da viel verdienen können. Ne?
Ja.
Das nächste Segment könnte vielleicht auch die Konsumentenfinanzierung sein. Das ist ja auch ein Bereich, der in letzter Zeit sich reger Popularität unter Banken erfreut hat, wo man aber natürlich Schulden hat, die jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell so viel der Inflation entgegenzusetzen haben.
Ja. Weil und, die Haushalte komplett unter Wasser stehen jetzt, ja, durch die
oder
Energiepreise.
Einfach nicht wenig auf der Naht, um da noch draufzulegen, um höhere Energiepreise oder Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Ne? Muss man auch mal im Auge behalten.
Schwierig natürlich immer, weil man mit so arg nachlaufenden Daten arbeitet. Egal, ob es um Kreditausfälle geht oder ob es um Volumina, ja, geht, Neugeschäft. Man hinkt ja, haben wir jetzt auch bei den privaten Wohnimmobilien gesehen, immer so 2-3 Monate hinterher. Und das ist in so einer wahnsinnig sich schnell ändernden Landschaft natürlich, also was interessiert einen vor 3 Monaten?
Das ist so, ja.
Die Bude könnte heute in Flammen stehen und vielleicht kriegen wir es gar nicht mit, in Anführungszeichen.
Ja. Und deswegen muss man auch die Aussagen zur Ertragslage der Banken relativieren. Der Bericht von 2021, ne? Und 70% des Gewinnzuwachs ging ja auf Auflösung von Risikovorsorge zurück, beziehungsweise weniger gebildete Risikovorsorge. Und wenn die jetzt wiederkommt, sieht es natürlich schnell wieder ganz anders aus. Aber wenn man nochmal ganz zurückgehen will, muss man auch dazu sagen, die Aufsicht und Regulierung haben ja seit 2010 schon die letzten 10 Jahre die Anforderungen ans Kapital immer weiter verschärft. Also vor der Finanzkrise waren ja Banken, die haben Tier-1-Kapitalquote von 9% gezeigt. Das wären aber so, wie man Eigenkapital heute definiert, viel strenger halt, wären das eher so 2-3 gewesen. Also der Kapitalaufbau war auch schon beträchtlich und trägt auch vielleicht dazu bei, dass man die Aufseher da etwas ruhiger, dass sich die Aufseher heute etwas ruhiger anhören.
Und ich muss zugeben, da fühle ich mich immer an diesen legendären Ackermann-Spruch erinnert mit der 25% Eigenkapitalrendite. Da ist der ja doch ziemlich für vermöbelt worden in der Öffentlichkeit. Das erwirtschaften ja einige Banken heute, aber mit einer sehr, sehr viel höheren Eigenkapitalbasis, ja, als das damals der Fall war. Damals konnte man das ja anpeilen und ich glaube auch vor der Finanzkrise erreichen, weil man einfach ganz dünne Eigenkapitaldecken hatte. Heute, ja, gelingt es Banken zum Teil mit erheblich mehr. Keiner regt sich auf eigentlich. Ne?
Das stimmt. Man muss auch dazu sagen, die haben nicht unbedingt das Geschäftsmodell der Deutschen Bank damals.
Okay, als Universalbank ist es vielleicht auch was anderes, das stimmt. Sehr schön. Ja, lass mal den kurzen Bogen schlagen zur aktuellen Lage. Da beschäftigt uns natürlich die Inflation sehr stark und die könnte natürlich auch ziemliche Last für die Ergebnisse der Banken hierzulande sein, weil es schlägt sich möglicherweise in Lohnerhöhungen nieder. Die Filiale zu wärmen, morgens das Licht anzuknipsen, kostet jetzt auch erstmal wahrscheinlich, würde ich mal so grob unterstellen, 20-30% mehr, als das noch vor 1-2 Jahren der Fall war. Was glaubst denn du, welche Auswirkungen hat die Inflation vielleicht auch auf uns Bankkunden?
Ja, Löhne sind natürlich ein Thema, aber man kann es auch ein bisschen relativieren, finde ich. Also jetzt im September ist ja die Inflationsrate über 10% gesprungen, ist erstmal seit Einführung des Euro, aber das lag ja vor allem an Energiepreisen, die um 40% binnen Jahresfrist geklettert sind. Und da hat eine Bank es vielleicht etwas einfacher als ein Zementhersteller oder ein Logistikunternehmen, vermute ich mal. Deswegen könnten die Auswirkungen da eher begrenzt sein. Klar, wenn man jetzt mit einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft zu tun hat, dann kommt es natürlich vor allem auf die Tarifabschlüsse an. Ne? Aber weil die Banken sich ein recht gutes Polster erarbeitet haben, glaube ich, wird vielleicht auch die Überlegung dominieren, dass man erstmal abwartet. Wer will eigentlich der Erste sein, der die Preise erhöht und dann den Boom angeben? Natürlich niemand. Und ich glaube, im Moment ist eher so eine Phase, wo man noch abwartet, was die Konkurrenten machen, ne? Wie die versuchen, die Kosten überzuwälzen.
Ich glaube, die Leute lauern ja wieder auf höhere Zinsen und wo sie keine Lust drauf haben, ist zu hören, dass sie höhere Gebühren zahlen sollen. Wir hatten auch schon festgestellt mit Blick in die Bundesbankstatistik, dass die Fähigkeit der Banken, Gebührenerhöhungen durchzusetzen durch das AGB-Urteil im vergangenen Frühjahr doch AGB-Urteil, ja, also im Sinne von, man braucht die aktive Zustimmung für Preismaßnahmen, doch stark begrenzt worden ist. Also, ja, dass es einfach schwieriger geworden ist, weil ich brauche von jedem die Zustimmung. Und das ist natürlich wahnsinnig nervig. Und ich weiß nicht, was du da so hörst, aber im tiefsten Hintergrund schildern mir Banken schon, das ist noch lange nicht durch. Also wir müssen immer noch die letzten 5, 6, 7%, die sich totstellen oder vielleicht sogar tot sind, irgendwie bekommen, um zuzustimmen. Das heißt, das Instrument der klassischen Preiserhöhung ist einfach heute sehr, sehr viel schwieriger einzusetzen, als es noch, ja, bis vor anderthalb Jahren der Fall
vielleicht waren. Vielleicht muss man neue Produkte ersinnen, für die man direkt eine ganz andere Preisstruktur dann sich ausdenkt. Und es geht ja gar nicht mal um die letzten, also natürlich geht es jetzt auch um die letzten Prozent, das lange Ende, was sich als sehr hartnäckig erweist, aber es war ja vorher auch schon ein ziemlicher Albtraum für die Banken. Also die Sparkassenorganisation, da hört man ja, dass sie teilweise für Verwerfungen am Papiermarkt gesorgt haben, weil sie einfach Hunderttausende von Kunden anschreiben müssen, ja, auch mit dicken Packen, und das ist ein Albtraum, absolut.
Ich blicke da manchmal nicht so ganz durch, weil manche sagen mir, das müssen wir rechtlich so machen, wir würden es gerne anders machen. Andere sagen, nee, muss man nicht, das kann man auch rein digital lösen. 100% sicher bin ich mir über die Sachlage da nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, was da wirklich der Weg ist, den man gehen muss.
Aber ich weiß, dass ich digital auch mehrfach zugestimmt habe. Und da ist jetzt auch noch nicht nochmal eine neuere Anforderung gekommen, dass ich es nochmal auf Papier machen müsste.
Ja, spannend. Bewegt sich einiges. Meine persönliche Vermutung ist ja, der bequemere Weg könnte eher über die Kosten sein, dass wir jetzt nochmal einen extra Schub in Sachen Filialschließung sehen. Die Commerzbank hat ja ganz frisch diese Woche nochmal gesagt, es wären ein paar mehr. Und da bin ich gespannt, welche Runde das jetzt nochmal zur Folge hat. Es gab ja so eine Post-Corona-Runde der Filialschließung, wo man gesagt, wir machen gar nicht mehr auf, was wir in Corona dicht gemacht haben, oder wir haben gelernt, es geht auch anders. Und ich glaube, das ist jetzt abgearbeitet und jetzt kommt sozusagen wieder die nächste Stufe.
Ja, mit der Commerzbank finde ich auch interessant, weil die ja auch dem Vernehmen nach sich die Deutsche Bank an der Deutschen Bank orientiert hatte, an dem Filialnetz. Das waren ja auch 440 Filialen, glaube ich.
Und da ist das so? Mal,
hatte ich so gehört, ja. Und dass man dann eben den Eindruck erweckt hat, das war es jetzt auch. Wenn dann jetzt nochmal mehr runtergenommen wird, ist wahrscheinlich folgerichtig, vielleicht auch nicht zu vermeiden. Aber spricht auch eher dafür, dass man dann versucht, so das in Scheiben eben zu servieren. Und wenn sich die Leute auch an ein neues Niveau gewöhnt haben, dann vielleicht nochmal weiter runtergeht, anstatt von Anfang an zu sagen, wir planen hier mehr als die Hälfte aller Filialen zu schließen,
ja.
Das ist wahrscheinlich nicht so gut vermittelbar. Da macht man erstmal einen großen Schritt und guckt dann nochmal später, ob es dann nochmal Bedarf gibt.
Okay. Ja, ist bei der Commerzbank immer ein besonderes Thema, weil die natürlich jahrelang ihre Filialstruktur so hochgehalten haben. Mhm. Ja. Also ich glaube, wir haben beide Dutzende Pressegespräche und Hintergründe erlebt, wo dann die segensreiche Wirkung dieser tollen breiten Filialstruktur versus Wettbewerber hervorgehoben worden ist. Und wenn man dann erst plötzlich merkt, naja, das war einmal irgendwie.
Ja,
gehört strategisch offenbar der Vergangenheit an, ja.
Management, also ja, Managementfehler letztlich, ne? Oder die Strategie ist nicht aufgegangen, wie immer man es nennen will, aber sie wurde über Jahre auch noch erstaunlich lange verfolgt, ne? Bis es nicht mehr ging letztlich.
Lass uns einen kleinen Themensprung nochmal machen. Etwas, was uns hier bei Finanzszene im Dialog mit Banken und Fintechs immer wieder beschäftigt, ist natürlich die Reflexion, was so die Aufsicht macht. Vielleicht kannst du es mal einfach bilanzieren. Mark Branson ist jetzt gut ein Jahr an der Spitze, rund ein Jahr an der Spitze der BaFin. Wie empfindest du das? Die haben die Zügel ganz schön angezogen. Das ist das, was wir permanent hören.
Ja, im Fintech-Sektor sieht man das schon. Da ist die Aufsicht natürlich auch jetzt gebranntes Kind nach dem Desaster mit Wirecard. Es häufen sich auch die Ernennung, Einsetzung von Sonderbeauftragten. Also hatte lange Zeit auch unter Bransons Vorgänger Felix Hufeld die Deutsche Bank exklusiv. Jetzt kam N26 dazu, die unserer Tochter Ecom. Zierat Bank ist kein Fintech, aber haben halt auch einen Sonderbeauftragten. Da merkt man schon, dass die Zügel anziehen. Es wird auch vermehrt veröffentlicht, wenn aufsichtliche Maßnahmen getroffen werden, wenn praktisch als Ergebnis einer Sonderprüfung eine Bank oder wegen Mängeln in der Geschäftsorganisation mehr Kapital vorhalten muss. Allerdings könnte das für meinen Geschmack auch aktueller sein, weil oft wird es dann eben auch erst Wochen oder Monate nach dem Ergebnis der Sonderprüfung wird darüber informiert, wo möglicherweise, weil man dann nicht Pferdescheu machen will oder vielleicht den Banken auch die Chance geben kann, die Mängel sind auch schon alle abgearbeitet oder wir sitzen da gerade dran und kooperieren mit der Behörde, was man halt dann so sagt in solchen Momenten. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sieht man auch eine große Konstanz. Also jetzt die Neufassung der Mindestanforderungen ans Risikomanagement, die da angegangen wird, die unterscheidet sich nicht sehr von der alten Fassung. Also da sieht man nicht, dass da auf breiter Front angeschärft wird. Und man kriegt auch so ein bisschen Sinn für Realismus mit. Also Mark Benson hat ja nicht, was ich gut finde, hat ja nicht gesagt, jetzt wird alles anders gemacht, sondern er macht das eher punktuell. Also die Transparenz hat zugenommen. Es werden bei Sonderprüfungen und und der Einsetzung von Sonderbeauftragten geht man aktiver vor. Aber er hat auch klare Ansage gemacht, wie wichtig die Bekämpfung der Geldwäsche ist, was ja offen auf der Hand liegt, muss man auch dazu sagen. Aber hat er besonders rausgestellt. Aber sonst hat sich jetzt auch geht auch vieles den Gang weiter wie bisher. Ich habe gehört, dass er auch in der Sachen VTB Bank Europe sich auch für das Institut verwendet hat bei anderen Aufseher, dass die am Stecker des Finanzsystems bleiben, weil die natürlich nach Verhängung der ganzen Sanktionen gab es viele Kunden, die sich abgewendet haben oder auch sich gefragt haben, kann man mit denen überhaupt noch Geschäft machen? Dann überweisen wir unsere Forderungen, überweisen wir lieber erstmal nicht.
Da gibt es übrigens noch einen Text im Finanzszene-Stehsatz. BaFin verhängt Moratorium über die VTB Bank, wo ich immer gedacht habe, die müssen doch da den Stecker ziehen.
Kann man schon mal kalt schreiben.
Und genau, und dann veröffentlicht, den muss man natürlich aufpassen, wenn der aus Versehen veröffentlicht worden wäre, dann würden wir, glaube ich, nicht sitzen hier. Aber den Stehsatz brauchten wir bis jetzt nie. Wir haben es tatsächlich, dann hat es ja geschafft sozusagen, mit der Bank am Stecker sie runterzudimmen langsam. Ne?
Ist auch sehr, sehr interessant, weil die Sberbank Europe in Österreich, die ist ja, da wurde ja ein Moratorium verhängt, die ist ja dann aufgelöst worden. Vielleicht wollte man das bei dem deutschen Einlagensicherungsfonds vermeiden, der war ja ohnehin schon etwas strapaziert durch.
Hat ein blaues Auge aus Greensill noch gehabt, ja.
3 Milliarden muss man, ist ja auch Geld. Und
Wahnsinn, wie das versackt ist, ne? Also auch nicht so richtig öffentliches Thema, obwohl es die Banken richtig Asche gekostet hat, ne? Die ganze Nummer über den Fonds. Ne?
Ja. Das in der Öffentlichkeit womöglich versackt, aber beim Einlagensicherungsfonds ja nicht. Da ist ja dann, gab es ja personelle Veränderungen, der ganze Schutzumfang wurde eingeschränkt und das finde ich ganz interessant. Also bei der Sberbank Europe hat man halt den Stecker gezogen und VTB Bank hat man halt versucht, hat man ja auch geschafft bisher, weiter am Laufen zu halten, beziehungsweise jetzt in eine geordnete Abwicklung zu führen. Und das war natürlich auffällig, dass die von den Sanktionen da erstmal ausgeschlossen wurden, die Europa-Tochter, aber man muss ja auch dazu sagen, die BaFin hat ja auch den russischen Eignern die Stimmrechte entzogen. Das ist praktisch jetzt, Frank Hellwig als Sonderbeauftragter eingesetzt, der schon bei der FMS, der ehemaligen Bad Bank der Hypo Real Estate, die Bilanz reduziert hat und ist jetzt eigentlich dann eine Bank unter deutscher Kuratel und da kann man sich auch fragen, wieso soll man die zerschlagen?
Ja. Denkst ja, wenn die ersten Wochen überleben, dann stehen die Chancen ganz gut. So richtig brennt die Hütte ja in der Regel am Anfang, ne, in der Geschichte.
Offensichtlich war die Bilanzstruktur nicht so, dass sie jetzt direkt pleite gehen konnte, weil sie halt Termingelder vielfach hatte und ich glaube, sie hat auch gar nicht so schlechte Renditen gehabt, ne, weil sie ja vermutlich viele Geschäfte machen konnte, die manche deutsche Großbank vielleicht nicht macht. Wenn ein Unternehmen nach Russland geht, dann haben viele deutsche Banken vielleicht Manschetten, aber eine russische Bank oder eine Tochter einer russischen Bank eher nicht.
Abschließendes Thema für uns beide hier, das kommt in jeder Pressekonferenz mit jedem Vorstand einer Bank, kommt irgendwann die Frage, können Sie sich eine Fusion oder Übernahme vorstellen? Drum frage ich dich jetzt, Kannst du dir eine Fusions- und Übernahmewelle in Europas Bankensektor jetzt vorstellen?
Unmittelbar nicht, nein. Also ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber bleibe da lieber auf der vorsichtigen Seite. Erstmal aus Erfahrung, weil schon seit 10, 15 Jahren dieses Thema umhergeistert, immer mit denselben üblichen Verdächtigen, also Zielobjekt, die Commerzbank in dem Fall und Interessenten halt, ich glaube in dieser Reihenfolge UniCredit, BNP und ING, ohne dass ich seither irgendwas getan hätte. Ich kann mir aber auch innerlich kaum vorstellen, dass jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, eine Bank auf die Idee kommt, eine andere große Bank kaufen zu wollen, weil halt noch zu viel Nebel da ist. Also man muss sich ja fragen, was haben die Banken eigentlich in den Büchern, was regnet da noch rein, wenn jetzt Rezession kommt, die ganzen Variablen, über die wir gesprochen haben, Inflation, Folgen des Ukraine-Kriegs, das würde ich mir gut überlegen. Und es erinnert mich an die Situation, die wir im Februar 2020 hatten, als es eben auch um Corona ging. Da hatten die Bankchefs jeweils Besseres zu tun, als Fusionsszenarien auszubaldowern, sondern mussten sich halt um Chefs von Unternehmenskunden kümmern, sich mit denen zusammensetzen und schauen, wie es in der eigenen Bank weitergeht, auch was Cybersicherheit angeht, Outsourcing. Das wurde ja damals alles über Nacht in Frage gestellt. Und ich glaube, die Banken haben derzeit sind, glaube ich, eher der Auffassung, dass sie erstmal ihre Hausaufgaben angesichts der aktuellen Situation erledigen müssen. Und ich glaube schon, dass es regelmäßig einen Austausch gibt unter den Bankchefs, dass man auch mal sagt, wir würden unsere Häuser zusammenpassen. Das wird auch wahrscheinlich weiterhin mal erörtert werden und vielleicht mal so die eine oder andere Welle im Nachrichtensektor machen. Aber das ist ja ein Unterschied zu einer Situation, wo jetzt eine Bank eine fertige Präsentation hat und den ganzen Fall schon mal durchrechnet. Und dass das sich derzeit ereignet, glaube ich eher nicht. Und es war ja immer so, dass das, was immer bisher als Entschuldigung galt, warum keine Fusionswelle kommt, man will den Abschluss von Basel III abwarten, das gilt ja weiterhin. Also da wird ja im Dezember wird ja erstmal eine EU auf EU-Ebene ein Vorschlag nochmal erwartet, wie eben diese weltweiten Regeln umzusetzen sein werden. Und wenn das dann vorbei ist, vielleicht gibt es dann eine andere Entschuldigung, anderer Umstand, der als Entschuldigung dient. Vielleicht, dass die Bankenunion noch nicht vollendet ist, die Einlagensicherung noch nicht vergemeinschaftet. Also ich würde das ein bisschen niedrig hängen.
Ja, tatsächlich, gefühlt ist immer irgendwas. Bankenunion nicht vollendet, genau. Basel III muss vollendet werden, Corona, das haben wir erstmal mit ganz anderen Dingen zu tun. Und absolut. Ja, jetzt sind wir wieder am Vorabend einer Rezession. Aber da denkt man sich, wenn es überhaupt ein Fenster gab, dann war es vermutlich die letzten 2-3 Jahre auf und schließt sich jetzt erstmal wieder für die nächsten 12-18 Monate. Weil man ja nicht unbedingt mit einer Notfusion um die Ecke kommen will, sondern ganz gerne ein bisschen Euphorie damit auslösen möchte, mit dem, absolut, was man da macht. Ne?
Und an der Aufsicht liegt es ja nicht. Also SSM-Chef Andrea Enria, der warnt ja immer händeringend und betont, wie sehr er die Fusion begrüßen würde. Es sind ja auch da schon Schreiben ergangen, dass man Fusionen keinen Stein in den Weg legen wolle. Und wenn dann trotzdem keiner springen will, dann will vielleicht auch keiner.
Stimmt, es gibt kaum einen Blog-Eintrag, kaum eine Rede, in der nicht sozusagen der rote Teppich ausgerollt wird. Große Banken sind starke Banken und Kosten senken und bündeln und zusammenschließen, das ist der Weg. War ja auch nicht immer so, aber die Aufsicht, ihre Haltung ja offenbar geändert.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Ziel der Begierde, Commerzbank, frage ich mich, ob da im Finanzministerium nicht auch andere Sachen jetzt höher auf der Agenda stehen, als die Frage, wie man die Commerzbank-Beteiligung veräußert oder irgendwo einbringen will, ne?
Also was ich in dem Zusammenhang immer höre, ist, dass man da auch überhaupt nicht an Fusion und Rendite so richtig interessiert sei, sondern sich einfach sagt, wir sind da beteiligt an einer Bank, die für die deutsche Wirtschaft eine große Rolle spielt. Und solange die Wirtschaft mit Krediten versorgt, solange die ihrem Auftrag nachkommt, sind wir mit allem rundum zufrieden. Und wenn das alle paar Jahre mal vielleicht eine Rekapitalisierung zur Folge hat für uns, und die sonst ihren Zweck erfüllt, dann tun wir das so. Ich weiß nicht, ob das Latrinenparolen sind, aber mittlerweile, glaube ich, nach all dem, was die letzten Jahre passiert ist, fügt sich zu einem relativ stimmigen Bild, wenn ich ehrlich bin.
Ja, zuletzt hat es nach der Bundestagswahl ja Spekulationen gegeben, dass dann ein Finanzminister, der eben nicht diese Beteiligung eingegangen ist, es ihm vielleicht leichter fällt, sie auf den Markt zu bringen, aber das hat sich auch in Wohlgefallen aufgelöst.
Da kommt ja auch das ewige Thema, man bräuchte ja, glaube ich, wieder eine Kursvervierfachung, um zumindest seinen Einstandwinner zu sehen und das dem Steuerzahler verklickern zu können. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Kursvervierfachung der Commerzbank, da muss die Zinswende aber lang und weit laufen, sozusagen, damit das funktioniert.
Und man hat ja jetzt schon andere Ausgaben des Steuerzahlers, da will man ihm vielleicht nicht noch so eine Rechnung präsentieren.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.